Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Austrian Voices, der ersten unseres AuslandsösterreicherInnen-Podcasts in 2023. Mein Name ist Klaus Kitzmüller und ich darf heute einen Auslandsösterreicher in unserem Podcast begrüßen, der, obwohl er noch durchaus jung an Jahren ist, über jede Menge Erfahrung mit dem Leben und Arbeiten in anderen Ländern und Kulturkreisen verfügt. Und, das sei gleich zu Beginn gesagt, Martin Wallner ist auch Kollege in der Ausländer-Community von NEOS und Landessprecher von NEOS 10. Ein paar weitere Eckpunkte seiner Vita hören Sie jetzt von meiner Kollegin Sabrina Gander.
Martin Wallner ist Unternehmer und lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Austin, der Hauptstadt von Texas. Aufgewachsen ist Martin Wallner in Herrnstein, südlich von Wien. Schon sehr früh an Technologie und den Möglichkeiten des Internets interessiert, besuchte er die HTL Wiener Neustadt mit Schwerpunkt EDV. Während der Oberstufe absolvierte er als Austauschschüler ein Jahr in Houston, wo seine Liebe zu Texas entstanden ist. Nach der Matura war er der erste Gedenkdiener, Zivilersatzdienst im Ausland, am Zentrum für jüdische Studien in Shanghai. Er wurde für seine Arbeit als Auslandsdiener des Jahres 2006 ausgezeichnet und blieb danach noch länger in Shanghai als Kulturattaché am österreichischen Generalkonsulat. Martin Wallner studierte danach Geschichte und Ostasienwissenschaften an der Harvard University. Während dieser Zeit war er in der Rudermannschaft und unter anderem Präsident der Österreicher Clubs in Harvard. Seine Abschlussarbeit schrieb er über Gottfried Leibniz und den Einfluss chinesischer Philosophie auf das Europa der Aufklärung. Nach dem Studium war er Mitgründer und CEO des tschechisch-österreichischen E-Commerce-Unternehmens Vamida, der ersten Versandsapotheke Österreichs. Am Unternehmertum Geschmack gefunden, führte es ihn 2013 in Silicon Valley. Es war wieder einmal Boomzeit und die Immobilienpreise waren zum Teil astronomisch. Daraus entstand die Idee von Co-Living-Häusern, also so etwas wie Studentenheime für Erwachsene, die die Kosten für Mieten deutlich senken konnten. Dieses Konzept brachte er dann nach Austin, Texas, wo er Macro House gründete, mittlerweile einer der größten Co-Living-Betreiber in Texas. Derzeit arbeitet er an einem Software-Spin-Off im Anbietermanagement-Bereich. Martin Wallner verbringt seine Zeit am liebsten mit seiner Familie und mit Sport. Er ist Vorstandsmitglied diverser karitativer und sozialer Organisationen, unter anderem im Austria Texas Club und Mitgründer der überparteilichen Auslandsösterreicher-Initiative Doppelstaatsbürgerschaft für Österreich. Seit 2020 ist Martin Wallner auch Landessprecher und damit im erweiterten Vorstand von NEOS.
Lieber Martin, herzlich willkommen bei unserem Podcast Austrian Voices.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Du bist ja live zugeschaltet aus Austin, Texas. Ich würde heute mal zur Abwechslung mal ganz persönlich anfangen, weil ich ja weiß, dass du vor kurzem zum zweiten Mal Papa geworden bist. Hast jetzt zwei Söhne, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
Richtig.
Und ja, die wachsen jetzt in Texas auf. Erstmal, was ist denn so der große Unterschied aus deiner Perspektive zu deiner eigenen Kindheit, wenn du das mal so anschaust?
Zu meiner eigenen Kindheit wachsen meine Söhne sicher sehr unterschiedlich auf. Ich bin in einem kleinen Dorf südlich von Wien aufgewachsen, in Herrnstein. Der eigentliche Ort hat 200 Leute, die Gemeinde ca. 2500. Es ist nicht so weit weg von Wien, also so 45 Minuten ist man eigentlich in der Stadt in Wien, aber im Vergleich dazu leben wir mitten in Austin, Texas. Also Austin ist auch nicht so wie, weiß ich, New York oder andere Großstädte, aber es ist trotzdem so 1-2 Millionen Leute und es ist eine sehr wachsende Stadt und sehr eigentlich eine Boomstadt. Es sind sehr viele Tech-Firmen in den letzten Jahrzehnten eigentlich hergezogen, aber vor allem auch in den letzten Jahren während der Pandemie. Es ist eine interessante Stadt, weil Austin natürlich, also es ist in Texas. Texas, die Leute wissen, das ist konservativ, republikanisch, das ist das Image, aber Austin ist so ein liberaler, blauer Tupfen in Texas. Es ist sehr gemischt, also nicht so wie Ost-West-Küste vielleicht, wenn man es vergleicht von der Demografie her, aber trotzdem, es ziehen sehr viele Leute von überall her. Und in dem Sinn wachsen die Kinder sicher sehr viel internationaler, sehr viel, das ist sehr anders aus auf als ich. Also ich kann mich erinnern, bei uns in der Volksschule gab es ein Kind, das war nicht römisch-katholisch, das war griechisch-orthodox und das war eine Riesensache.
Ja, abgesehen von der Modernität und vom Stadt-Land-Unterschied natürlich, ist es als Familie jetzt mit kleinen Kindern, empfindest du es eigentlich als einfacher, dein Leben zu organisieren mit den Kids als in Österreich oder eher schwieriger?
Ja, wir haben beide keine Familie hier in Austin. Das heißt, wenn wir fortgehen wollen am Abend, dann müssen wir uns einen Babysitter nehmen. Wenn wir arbeiten wollen, was wir beide wollen, dann brauchen wir Daycare, also einen Kindergarten. Und als ich meiner Familie in Österreich erzählt habe, dass die Kinder mit 4 Monaten in den Kindergarten gehen, also in den Daycare, waren die alle sehr geschockt und haben gemeint, dass es eigentlich Kindesmissbrauch, die Kinder so früh in den Kindergarten zu schicken. Wir haben eigentlich sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Den Kindern gefällt es sehr gut, die gehen da gerne hin und sie lernen sehr viel. Meine Frau hat 4 Monate Maternity Leave, also diese Karenzzeit bekommen von ihrer Arbeit und das ist relativ viel in den USA und hat das auch genutzt, aber danach ging es halt in den Daycare und ja, aber uns gefällt es eigentlich sehr gut.
Okay, also keine Rede von einem Jahr Karenz oder 2 Jahren oder ähnlichem, ne?
Es ist natürlich auch schwierig, meine Frau arbeitet im Tech-Bereich, also sie ist in Cybersecurity, sie möchte Karriere machen. Wenn sie jetzt 1-2 Jahre weg wäre, wäre es sehr schwierig für sie. Es waren auch die 4 Monate schon schwierig.
Okay.
Ja, also diese Diskussion von 1-2 Jahren gibt es hier eher nicht. Okay.
Martin, du bist ja seit auch nicht allzu langer Zeit jetzt Doppelstaatsbürger, hast also die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen und durftest deine österreichische auch behalten. Deine Frau hat, denke ich, auch mehr als eine Staatsbürgerschaft. Hat sie auch die amerikanische jetzt?
Ja, sie hat interessanterweise vor mir die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen, obwohl sie erst genau 5 Jahre in den USA gelebt hat. Also wir haben jetzt alle die amerikanische Staatsbürgerschaft. Ich habe insgesamt schon 15 Jahre in den USA gelebt, bevor ich die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen habe. Das heißt, im Herzen habe ich schon sehr mich als Amerikaner gefühlt, aber ich hatte nie die Möglichkeit, die Staatsbürgerschaft zu haben. Erstens wegen den amerikanischen Voraussetzungen. Ich hatte unterschiedliche Visa, ein Studentenvisum, ein Arbeitsvisum und erst dann zum Schluss eine Green Card. Und da nach fünf Jahren Green Card kann man eben die Staatsbürgerschaft beantragen. Um die Österreicher zu behalten, muss man zuerst einen Antrag stellen bei der niederösterreichischen Landesregierung in meinem Fall. Und erst nachdem der genehmigt worden ist, konnte ich die amerikanische Staatsbürgerschaft beantragen. Das heißt, bei mir war das erst vor ungefähr einem Jahr der Fall. Eigentlich ziemlich genau vor einem Jahr am 14. Februar am Valentinstag.
Ein denkwürdiges Datum für einen überzeugten US-Auslandsösterreicher.
Ich sehe mich ja vor allem als Texaner und noch mehr so als Amerikaner.
Okay. Was hat deine Frau, die hat noch eine oder zwei weitere Staatsbürgerschaften?
Ah ja, meine Frau hat die israelische Staatsbürgerschaft. Sie ist aus Israel und das heißt, unsere Kinder haben 3 Staatsbürgerschaften. Die haben die israelische Staatsbürgerschaft, die österreichische Staatsbürgerschaft und die amerikanische Staatsbürgerschaft und das ist überhaupt kein Problem. Die können alle 3 ihr Leben lang behalten.
Auch aus österreichischer Perspektive.
Auch aus österreichischer Perspektive und wir wollen auch, dass sie mit allen 3 Identitäten aufwachsen und sich diesen Ländern zugezogen fühlen. Ich spreche nur Deutsch mit den Kindern, meine Frau spricht nur Hebräisch mit den Kindern.
Okay.
Und wir leben hier in Amerika, also sie hören Englisch und sie gehen zufälligerweise auch in einen spanischen Kindergarten, das heißt, sie hören Spanisch unter Tages.
Wow.
Derzeit ist jeder Tag für sie mit 4 Sprachen verbunden und wir sehen das als eine positive Sache.
Okay, wie wirkt sich das schon aus? Dein älterer Sohn ist jetzt 2?
Er ist knapp 2 Jahre alt und er vermischt derzeit die Sprachen, die Wörter, aber er weiß mittlerweile schon zum Beispiel bei den Büchern, wir haben Bücher in unterschiedlichen Sprachen. Er bringt mir nur die deutschen Bücher, er bringt meiner Frau nur die hebräischen Bücher. Wenn die Großmutter da ist, die spricht Russisch, dann bringt er ihr die russischen Bücher. Das heißt, die sind schon relativ klug, die Kinder. Die wissen das auseinanderzuhalten. Es gibt relativ wenig Forschung dazu. Wir haben uns ein bisschen damit beschäftigt, aber es sieht einfach danach aus, dass es grundsätzlich positiv ist.
Sehr schön. Jetzt sind wir schon bei dem Thema ja angekommen. Deshalb lass uns auch noch zumindest kurz dabei intensiver verweilen. Das Thema ist die Doppelstaatsbürgerschaft für ÖsterreicherInnen. Du hast ja die Initiative Doppelstaatsbürgerschaft für Österreich mitbegründet und das schon vor längerer Zeit, bist jetzt selber ein Doppelstaatsbürger geworden. Deshalb erstmal die Frage, warum wolltest du das generell und welche Vorteile genießt du jetzt als Doppelstaatsbürger, die du vorher nicht hattest?
Ja, das Projekt Doppelstaatsbürgerschaft für Österreich ist ein klassisches Pandemieprojekt. Das heißt, 2020, als die Pandemie gestartet hat, ich habe zufälligerweise am 7. März 2020 geheiratet. Das heißt, eine Woche später war hier in den USA alles zu. Also bis 7. März war das kein Problem, hier zu heiraten und alles zu machen. Danach war einfach alles geschlossen. Und während dieser Zeit ist auch meine, wie gesagt, die Green Card Phase so gekommen, dass ich bald eben die amerikanische Staatsbürgerschaft annehmen habe können und habe mich damit beschäftigt. Und daraus ist einfach die Idee gekommen, hey, es gibt so viele Unklarheiten, so viele Fragen zu diesem Thema. Ich starte einfach eine Facebook-Gruppe und schaue und tausche mich mit anderen Leuten aus. Und innerhalb von ein paar Wochen waren da hunderte Österreicher in dieser Gruppe. Und wir haben uns ausgetauscht und daraus ist eigentlich diese Initiative entstanden, die jetzt mittlerweile über 3000 Mitglieder hat. Und die Pandemie ist auch ein gutes Beispiel, was die Doppelstaatsbürgerschaft für einen Vorteil bringt. Also wir haben es gemerkt, wir mussten zwischen drei Ländern reisen. Also wir haben natürlich Österreich, Israel und USA besucht. Und ohne die Staatsbürgerschaft in diesen Ländern zu haben, wäre die Einreise in den jeweiligen Ländern nicht geglückt. Das heißt, nur dadurch, dass wir diese mehreren Staatsbürgerschaften haben, konnten wir eigentlich reisen. Ansonsten wären wir einfach ausgeschlossen gewesen davon. Das heißt, wir haben es eigentlich ziemlich gut gemerkt, dass im Krisenfall zählt es einfach sehr stark, dass man andere Staatsbürgerschaften hat. Und ich würde sagen, der große Vorteil ist einfach die Freiheit, die man dadurch genießt. Und es ist einfach so, dass in Österreich die Beibehaltung derzeit möglich ist. Das kriegen sehr viele, die Doppelstaatsbürgerschaft genehmigt. Ein paar hundert Leute im Jahr.
Aber also viele im Vergleich zu was? Weil im Vergleich zu der Anzahl an Österreichern im Ausland, die sie nicht kriegen, dann doch eben sehr, sehr wenig, ne?
Wahrscheinlich sehr, sehr wenig, wenn man so sieht, aber viele im Sinne von, es sind nicht nur ein paar Leute. Also die Hürde ist nicht so hoch, wie die Menschen glauben. Im Sinne von nur die Opernsängerin, Nobelpreisträger und so weiter bekommen das, sondern man muss eben angeben, was man im Interesse der Republik gemacht hat. Was ist Interesse der Republik? Das ist nicht genau definiert. Und dadurch entsteht eigentlich, dass die Leute, die gute Kontakte haben, die Geld haben, die in einer gewissen Berufssparte arbeiten, wo es einfach möglich ist, die Doppelstaatsbürgerschaft bekommen und der Großteil der Menschen das nicht bekommen und sich gar nicht trauen zu bewerben, weil sie nicht wissen, wie es funktioniert. Und das ist ungerecht. Also in meinem Fall war es so, ich habe mich beworben, mir war es sehr wichtig, das nur mit öffentlich dokumentierten Quellen zu hinterlegen, warum es bei mir im Interesse der Republik ist, dass ich die Beibehaltung genehmigt bekomme. Und es ist genehmigt geworden. Und ich habe gemerkt, vielen anderen, die trauen sich gar nicht zu bewerben, die wissen nicht, wie das funktioniert. Und das ist einfach ungerecht. Das heißt, wir haben eine Situation jetzt, wo sich quasi die sich richten können, kriegen eine Doppelstaatsbürgerschaft oder die wissen, wie das geht. Und der Großteil schaut durch die Finger. Und dann kommt dazu, dass so wie im Fall meiner Kinder, wie im Fall von den meisten Kindern von Auslandsösterreichern und sogar im Fall von 25% aller Kinder in Österreich, die heute geboren werden, in Österreich, werden mit einer Doppelstaatsbürgerschaft geboren. Das heißt, 25% aller Kinder in Österreich werden heute mit der Doppelstaatsbürgerschaft geboren. Das heißt, die Doppelstaatsbürgerschaft ist einerseits eine heilige Kuh, die sehr schwierig zu erreichen ist für Österreicher also zumindest denken sich das viele, aber andererseits ist sie sehr, sehr weit verbreitet und doch auch sehr zugänglich. Das heißt, das ist so eine Situation, wo wir einerseits sagen, warum machen wir es so schwierig für die Österreicher, die Doppelstaatsbürgerschaft zu bekommen? Und andererseits gibt es es ja eigentlich sehr, sehr stark. Also es ist ja eigentlich schon Teil von Österreich.
Wie wirkt sich das jetzt in anderen Bereichen aus? Jetzt einmal bei dir persönlich, aber auch deiner Erfahrung nach, die du ja gesammelt hast über die Arbeit in dieser Interessensgruppe. Wo sind denn vor allem auch berufliche und familiäre Needs, die Doppelstaatsbürgerschaften einfach bedingen oder die sie halt hoch attraktiv und auch wichtig machen für viele?
Der größte Need ist die Sicherheit. Einfach zu wissen, dass man in einem Land Fuß fassen kann und sich da integrieren kann und Teil der Gesellschaft werden kann. Also wenn man immer weiß, dass man nie die Staatsbürgerschaft erreichen kann, dann schafft das einfach gewisse Hürden auch in einem selbst. Wenn man sagt, okay, vielleicht bleibe ich hier gar nicht, vielleicht nehme ich diese Möglichkeit gar nicht an, vielleicht starte ich hier kein Business, vielleicht gehe ich nicht diesen Karriereschritt, vielleicht gründe ich hier keine Familie, sondern ich bin immer darauf angewiesen, dass ich vielleicht ein Visum verlängern muss, dass in einer Krisensituation das vielleicht nicht möglich ist. In den USA zum Beispiel, wenn man eine Green Card hat, wenn man mehr als 6 Monate im Jahr außerhalb der USA ist, verliert man die Green Card wieder unter Umständen. Das heißt, man ist in seinem Leben extrem eingeschränkt, wenn man eben diese Perspektive nicht hat. Aber das Größte, also das Traurigste für mich ist eigentlich, dass wir als Land Österreichern die Staatsbürgerschaft wegnehmen, wenn sie eine andere annehmen. Und viele von wussten das gar nicht, dass sie die österreichische Staatsbürgerschaft verlieren. Also wir haben sehr viele Fälle von Österreichern. Das sind Österreicher. Die haben leider keine Staatsbürgerschaft mehr, die haben keinen Pass mehr. Aber denen wurde die österreichische Staatsbürgerschaft weggenommen, weil sie eine andere angenommen haben. Viele davon wussten es nicht. Einige haben Fristen verpasst, also das ist durch Umstände, zu denen sie nicht konnten. Und das ist eigentlich wirklich traurig, weil das sind Österreicher und wir verstoßen die. Und das ist eigentlich das Traurige.
Also bleibt auch als jemand, der die Doppelstaatsbürgerschaft erreicht hat, das große Plädoyer bestehen, diesen Zugang zur Doppelstaatsbürgerschaft für bestehende Staatsbürger, ÖsterreicherInnen im Ausland zu erleichtern.
Ja, also ich habe mit dem Staatsbürgerschaftsgesetz überhaupt keinen Kontakt gehabt, bevor ich mich mit der Doppelstaatsbürgerschaft beschäftigt habe. Jetzt habe ich mich sehr stark damit beschäftigt. Und mein Plädoyer ist, dass wir Österreich, wir sind ein kleines Land, wir müssen uns ein kluges Staatsbürgerschaftsrecht ausdenken, ein Staatsbürgerschaftsrecht, das uns hilft, das keinen Brain Drain fördert, das unseren eigenen Leuten hilft und sie nicht mit Schikanen belegt. Und ich hoffe, dass sich da in den nächsten Jahren etwas tut. Leider haben die bisherigen Kontaktversuche im Parlament mit Abgeordneten aller Fraktionen, mit den Regierungsmitgliedern, denen wir Kontakt aufgenommen haben, zu nichts geführt. Da gibt es derzeit kein Interesse und ich finde es sehr schade, weil ich glaube, mit einem guten Staatsbürgerschaftsrecht könnten wir wirklich unser Land nach vorne bringen. Wir verlieren gute Leute nicht. Also ich sage mal ein Beispiel, in der Schweiz, selbst Partner von Österreichern oder Österreicherinnen können die Schweizer Staatsbürgerschaft erlangen, selbst wenn sie nicht in der Schweiz leben. Und was bedeutet das? Das heißt, Schweizer, die im Ausland leben, kehren dann vielleicht auch wieder in die Schweiz zurück und bringen das Know-how, das die Partner bringen, in ihr Heimatland. Und das machen wir nicht. Ich halte mich komplett raus aus der Debatte über die Einwanderung. Ich bin natürlich grundsätzlich ein Freund von Einwanderung. Ich bin selbst ein Immigrant. Und ich glaube, das ist gut. Aber ich verstehe, dass da einfach verschiedene Ansichten gibt. Und ich glaube, die Doppelstaatsbürgerschaft ist wirklich etwas, das man von denen, die Österreich zuerst sagen, bis zu denen, die im Lichtermeer standen, einen Vorteil bringt. Das heißt, das ist etwas, das mit der eigentlichen Migrationsdebatte nichts zu tun hat.
Dann kehren wir an der Stelle zurück zu deinem persönlichen Werdegang und ein paar Eckpunkten, die unsere HörerInnen da sicher interessieren. Zurück mal zu deinen Anfängen quasi als Auslandsösterreicher. Die Karriere hat ja schon früh begonnen. Als Austauschschüler, ein Jahr, das dich auch schon nach Texas geführt hat. Da bist du so richtig auf den Geschmack gekommen, oder? Nicht in Austin, sondern in Houston, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Richtig, ich war in Houston Austauschschüler. Ich habe der Organisation, die diesen Austausch organisiert hat, drei Bedingungen genannt oder drei Wünsche. Gesagt, ich möchte in einer großen Stadt leben, ich möchte im Süden leben, wo es warm ist, und ich möchte mit einer größeren Familie leben. Ich bin Einzelkind. Und ich wurde nach Clear Lake City versetzt. Das ist die Stadt, in der das NASA Headquarter ist, also wo das Space Center in Houston ist. Und das heißt, ich habe da mit einer Familie mit drei Kindern gelebt. Und das war wirklich tolle Zeit. Meine Mitschüler waren die Kinder von den Astronauten und ich habe so viele Astronauten kennengelernt. Es war wirklich eine prägende Zeit für mich und ich bin das erste Mal von meiner Familie weg gewesen und habe was anderes kennengelernt und das war wirklich prägend für mich.
Dein erster Stop dann als Erwachsener quasi war ja China, wo du erstmals unmittelbar nach der Matura hingegangen bist, in einen doch nochmal ganz anderen Kulturkreis. Auch zu einer Zeit, denke ich, wo der große chinesische Boom bestenfalls am Anfang stand. Was hast du denn aus dieser Zeit mitgenommen, zumal du ja da auch an einer ganz speziellen Stelle gesessen bist im Rahmen einer, führst du gerne selber aus, hochinteressanten Organisation?
Ja, also nach meinem Austauschstudium in den USA musste ich zurück nach Österreich, um meine Matura zu machen. Also war ich ein Jahr in Österreich. Und dann stand eben die Frage des Wehrdienstes vor mir. Ich habe mich grundsätzlich fürs Bundesheer interessiert, kannte aber jemanden, der einen Zivilersatzdienst im Ausland geleistet hat. Die Person war damals in Israel, in Yad Vashem, in der Holocaust-Gedenkstätte. Und ich fand das so interessant. Und nachdem ich ein Jahr in den USA gelebt habe, habe ich auf die Karte geschaut und gesagt, okay, links oben ist Amerika. Ich bin hier in der Mitte in Europa aufgewachsen. Gehen wir rechts nach China, weil China ist die nächste Supermacht quasi. Und habe dann herausgefunden, dass es eine Idee gab, eine Gedenkdienststelle in Shanghai aufzubauen. Denn in Shanghai war in den 30er Jahren ein Zufluchtsort für Mitteleuropäer, also Österreicher, Tschechen, Deutsche, Großteil davon jüdisch, aber auch die nichtjüdischen Partner oder einfach Menschen, die dem Nazi-Regime entfliehen wollten. Und dadurch kam die Idee, dort auch eine Gedenkdienststelle aufzubauen. Es gibt dort ein Zentrum für jüdische Studien. Das ist an einer Universität gelegen, einer chinesischen Institution. Und ich war dort als der erste Gedenkdiener, als Freiwilliger quasi für die chinesische Institution, habe dort mitgearbeitet. Und seither sind, glaube ich, jedes Jahr, ich glaube, 10, 15 oder 20 Gedenkdiener waren mittlerweile dort. Und das ist ein wirkliches Erfolgsprojekt geworden.
Toll. Du bist dann auch noch eine Zeit lang in China geblieben, weil es dir so gut gefallen hat. Hast du auch Chinesisch gelernt?
Ja, ich spreche Chinesisch, leider nicht mehr so gut wie zu meiner Blütezeit sozusagen. Aber es war wirklich eine, wie du vorher schon erwähnt hast, eine prägende Zeit. Ich glaube, es war nicht der Anfang des Booms. Der Anfang des Booms in China war wahrscheinlich in den 80er Jahren, 90er Jahren. Als ich dort war, fühlte es sich schon so an, als wäre es am Ende sozusagen, nicht am Ende des Booms, aber es war schon alles sehr entwickelt aus damaliger Zeit. Aber wenn man es natürlich jetzt betrachtet, war das mitten in einer sehr speziellen Zeit Chinas, wo eine wirkliche Eröffnung stattfand. Wir sind jetzt in einer Phase, die eine Geschlossenheit fördert.
Nur um es nochmal einzuordnen, wann war das genau?
Ich war 2005 bis 2007 in China. Und habe nach meinem Gedenkdienst als Kulturattaché, Kulturreferent am österreichischen Generalkonsulat in Shanghai gearbeitet. War damals 20 Jahre alt. Das war eine ziemlich skurrile und witzige Zeit, vor allem für die Kollegen in China, weil die, mit denen ich zu tun hatte, die ja gewohnt waren, dass da ältere Diplomaten unter Anführungszeichen mit ihnen zu tun
haben. Okay. Und dann ging es wieder mit kurzem Zwischenstopp in Österreich wahrscheinlich zurück in die USA.
Also nicht mit Zwischenstopp, sondern direkt aus China. Okay. Ja, ich habe mich direkt aus China für amerikanische Universitäten beworben. Mein Plan war, okay, entweder studiere ich jetzt in China, mein Chinesisch wird besser und besser. Ich hätte da vielleicht ein Jahr wirklich mich auf die Sprache konzentrieren können und danach in China zu studieren begonnen. Also chinesische Universitäten sind ja wirklich mittlerweile ohnehin top, aber auch damals ist schon sehr viel Geld in die Universitäten gesteckt worden. Bin dann aber in Harvard genommen worden und das war für mich dann einfach die bessere Wahl und das war wirklich eine tolle Zeit. Ich bin sehr froh, dass ich da aufgenommen worden bin. Das ist das Schwierigste, ist die Aufnahme an solchen Universitäten. Es ist ein 4-Jahres-Programm, das man dann macht. Also Harvard ist ein Liberal Arts College, das heißt 50% des Studiums sind in einem Hauptfach und die anderen 25% sind entweder Komplementärfächer beziehungsweise Electives, also Freifächer. Und das heißt, das Ziel des Studiums ist eigentlich wirklich in die Breite zu gehen und verschiedene Dinge zu lernen. Mein Schwerpunkt war dann Geschichte und Ostasienwissenschaften. Ich habe dann auch an der Universität weiter Chinesisch gelernt und mich mit chinesischer Geschichte, Philosophie, aber auch Ökonomie beschäftigt.
Du hast dann in Harvard schon im Rahmen einer österreichischen Community deine Akzente gesetzt. Wie muss man sich das vorstellen, ein österreichischer Club an dieser Universität? Sind das Schüler, sind es Studenten, Lehrende, sonstige? Oder wie setzt sich der zusammen?
Ja, während meiner Zeit hat sich dieses Student Chapter des Harvard Club of Austria gebildet. Also es gab schon davor einen Harvard Club of Austria in Österreich. Und gemeinsam mit diesem Harvard Club of Austria, das waren, sind Alumni, hat sich dieses Student Chapter entwickelt während der Zeit, die ich dort war, gefüllt von Studenten aller verschiedenen Fakultäten. Es gibt Leute so wie mich, die eben fürs Undergraduate-Studium dort sind. Es gab PhD-Studenten, es gab auch Professoren, unter Anführungszeichen Lehrende. Das heißt, das war eine Mischung aus verschiedenen Richtungen und das ist eine tolle Sache. Den gibt's auch immer noch, den Club, und es werden eben Veranstaltungen gemacht. Wir haben Besuche aus Österreich willkommen geheißen. Also während meiner Zeit, als ich Präsident war, war zum Beispiel Heinz Fischer damals als Präsident zu Gast. Das war ganz witzig. Ich wurde ihm dann quasi vorgestellt als der Präsident des Österreicher Clubs und er hat gesagt, ja, grüß Gott, ich bin auch der Präsident aus Österreich quasi. Das war ganz lustig.
Um das einzuordnen, und wie viele Österreicherinnen waren da dabei oder sind da heute dabei?
Wahrscheinlich so um die 20, 30.
Okay.
Es gibt insgesamt sehr viele Universitäten, auch in Boston. Und da ist auch ein Austausch, zum Beispiel mit einem MIT und anderen Universitäten. Wenn es da Österreicher gibt, sind die auch gekommen. Das heißt, man versucht das ja inklusiv zu sein.
Und nach Harvard hast du dich relativ schnell ins Unternehmertum begeben, wenn ich das richtig rezitiere. Warst dafür aber zuerst auch nochmal zurück in der Heimat, in Österreich.
Ja, das ist wieder ein gutes Beispiel, wie Doppelstaatsbürgerschaft, Aufenthaltsrecht mitspielt in solchen Dingen. Während meiner Zeit an der Uni war die Finanzkrise, 2007, 2008 habe ich begonnen. Und das hieß, dass die Wirtschaft runtergegangen ist. Das habe ich eigentlich nicht bemerkt, weil ich an der Uni war, in einem Elfenbeinturm. Das Einzige, was damals anders war, ist, dass es kein heißes Frühstück mehr gab, sondern dass sie das ein bisschen reduziert haben. Aber was tatsächlich stattgefunden hat, war natürlich, die Wirtschaft ist sehr stark eingebrochen. Es sind sehr viel weniger Menschen in die USA gezogen, von amerikanischen Firmen angeworben worden aus anderen Ländern. Das heißt, das sogenannte H-1B-Visum, das ist ein Arbeitsvisum, war relativ einfach zu bekommen, weil die Quote nie erfüllt worden ist. Das heißt, jeder, der es haben wollte, konnte dieses H-1B-Visum auch bekommen. Aber 2011, als ich dann fertig war, hat sich die Wirtschaft erholt und es ist eine Lotterie eingeführt worden. Das heißt, nur diejenigen, die die Lotterie ausgewählt worden sind, konnten in den USA bleiben und arbeiten. Das heißt, ich habe mein Studium dort gemacht, aber konnte eigentlich gar nicht in den USA bleiben. Und habe ja auch nicht, ich war auch nicht ganz klar, wie bei mir der nächste Schritt weitergeht. Ich war sehr interessiert an meinem Studium, an meinem Thema. Ich habe über chinesische Philosophie und politische Ideen, die Europa beeinflusst haben, geschrieben und habe mir auch überlegt, vielleicht das in einen PhD weiter zu vertiefen. Aber bin dann nach Europa zurück und habe zufällig mit Leuten, die ich getroffen habe, über Kontakte ein Unternehmen gegründet, ja, Vamida, das ist war die erste Versandapotheke in Österreich. Und das hat sich alles wirklich ganz zufällig ergeben und ich habe das einfach ausprobiert und habe mir gedacht, okay, gut, schauen wir uns das an und habe da wirklich etwas gefunden, das mir sehr gut gefällt. Einfach etwas von nichts, also wir sind am Kaffeehaustisch gesessen und haben gesagt, okay, auf einem Zettel aufgeschrieben, wie das ungefähr sein könnte. Und dann nach einem halben Jahr hatten wir Investment, wir hatten Mitarbeiter, wir haben Kunden und wir haben das weiter aufgebaut. Und mir hat das sehr gut gefallen und habe bemerkt, okay, das ist, was ich machen will. Also Unternehmen wirklich von Beginn an zu starten und habe da mein Calling gefunden.
Sehr schön. Wie lange hast du das gemacht?
2 Jahre. Und dann bin ich wieder zurück in die USA, wollte mein nächstes Projekt machen und also ursprünglich mir gedacht, okay, entweder Asien oder USA, bin dann aber in San Francisco hängen geblieben. Es war damals eine Boomzeit in der Tech-Szene. Mittlerweile ist in San Francisco wieder eine Talfahrt, aber das geht auch wieder rauf. Also es ist einfach die Natur der Sache dort. Ich wollte ursprünglich irgendeine Art Softwareunternehmen gründen, hatte da verschiedene Ideen, aber habe dann gemeinsam mit Leuten, die ich dort kennengelernt habe, die Immobilienpreise und die Wohnungsnot als Opportunity gesehen und wir haben dann Co-Living Spaces, also Co-Living Gebäude, sind quasi Studentenheime für Erwachsene, kann man sagen, gebaut, also entwickelt, als Immobilienentwickler und das war ein großer Erfolg, weil quasi du kannst dadurch mit dem gleichen Platz, den du hast, einfach viel, viel mehr Leute unterbringen, aber zur besseren Qualität, weil die Leute sich Küchen teilen und Gemeinschaftsräume und so weiter. Das heißt, mit dem gleichen Platz bringst du mehr Leute runter und die Leute zahlen weniger und jeder gewinnt. Und ich habe aus dem Projekt, das wir in San Francisco gemacht haben, dann für Texas ein Produkt entwickelt, das heißt Microhouse und das ist jetzt das Unternehmen, das ich hier seit ein paar Jahren führe.
Du bist also sozusagen nach mehreren Jahren zurück in Texas und auch dort hast du relativ bald mal dich mit der österreichischen Community beschäftigt und bist ja bis heute auch in dem Österreicher Club in Houston tätig. Eine Frage dazu, wir wissen aus vielen Unterhaltungen, dass die Österreicher Clubs in allen Ecken der Welt, die es so gibt, schon eher geprägt sind von älteren Landsleuten, die da aktiv sind. Das ist bei euch, glaube ich, ein bisschen anders, oder? Und wenn ja, warum?
Ich war immer in Kontakt mit anderen Österreichern, als ich in China gelebt habe, als ich in Cambridge, in San Francisco gelebt habe. Ich habe das immer als eine Bereicherung empfunden. Ich habe das nicht, das ist nicht das Einzige, was ich mache. Ich habe viele Freunde von überall, aber ich habe einen starken Bezug zu meiner Heimat und ich finde das gut und habe immer wieder zum Beispiel zum Nationalfeiertagsempfänge organisiert. Empfänge, oft waren es relativ einfach und bescheidene Dinge. Wir haben einfach Schnitzel gemacht oder haben einfach sich gemütlich wo getroffen. Und daraus ist in Austin, wo ich das auch gemacht habe, einfach die Idee entstanden, das ein bisschen formeller zu machen. Und wir haben das einen Club gegründet, der mit dem Weltbund der Auslandsösterreicher verknüpft ist, einfach nur auch um diese Dachorganisation zu stärken. Und ich finde das eine wichtige Sache, vor allem wenn ich mir den Vergleich anschaue mit anderen Communities von anderen Ländern. Also ich kenne sehr gut die israelische Expat-Community, unter Anführungszeichen, also die Diaspora-Community oder die russische oder auch andere. Und die helfen sehr stark zusammen. Da wird wirklich sich gegenseitig unterstützt. Man ist nicht einfach nur alleine quasi in der großen Welt, sondern es werden einfach gewisse Traditionen gepflegt. Und ich bin immer überrascht, dass wir in Österreich nicht stärker betreiben. Wir haben eine starke Kultur, wir haben ein starkes Zusammenhaltsgehörigkeitsgefühl. Und ich glaube, die Leute suchen das auch in gewisser Weise, den Kontakt. Und das ist etwas, das man mit sehr wenig Aufwand bereitstellen kann. Wir versuchen das sehr inklusiv zu machen hier in Austin. Das heißt, das ist eine WhatsApp-Gruppe, da jeder teilnehmen kann. Jeder kann kommen, zu was er will. Es gibt keine Mitgliedsgebühren. Es ist nicht wie ein Verein
organisiert. Also ihr macht das niederschwellig, nicht exklusiv, sondern bewusst eher inklusiv.
Ja, genau. Mhm. Genau, sehr inklusiv. Und es gibt natürlich gewisse Gruppen innerhalb davon, die sich vielleicht besser verstehen und mehr treffen. Und das ist alles ganz okay. Aber mein Zugang dazu ist, ich glaube, die Person, die Interesse an Österreich hat, es gibt natürlich auch Menschen, die jetzt vielleicht nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben, aber Interesse an Österreich haben, sind da willkommen. Und das Ziel ist wirklich, dass wir einfach eine gute Community aufbauen, die sich gegenseitig unterstützt und wo man sich austauscht. Also wir hatten hier mal einen großen Wintersturm vor 2 Jahren, also wirklich minus 20 Grad, was für Texas einfach eine Katastrophe ist, weil die Infrastruktur nicht dafür aufgebaut ist. Dann wurde in der WhatsApp-Gruppe ausgetauscht, du kannst zu mir kommen, wir haben noch quasi Elektrizität oder die Heizung funktioniert noch und so weiter. Also man sieht einfach, es gibt immer wieder Situationen, wo man Unterstützung braucht, und ich glaube, für das ist eine Community da.
Wie viele Leute seid ihr da jetzt aktuell ungefähr?
Ich glaube, in Austin gibt es so 100-200 Österreicher. Mhm. Nicht alle davon sind in diesem Club unter Anführungszeichen involviert, aber ich glaube, in der Community sind vielleicht 20-30 Leute.
Okay, und noch einmal kurz zurück zu dem Thema von vorhin. Wie ist der Altersschnitt da? Ist es bunt gemischt oder auch eher auf der älteren Seite?
Nein, die meisten sind zwischen 20 und 40. Mhm. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, weil Austin einfach eine sehr junge Stadt ist und sehr junge Leute anzieht, die jetzt frisch hierher gekommen sind. Wohingegen in anderen Städten in den USA die Einwanderungszeit der Österreicher wahrscheinlich schon weiter zurück.
Aber das ist dann auch sicher geprägt eher von so einem Expat-Charakter, könnte ich mir vorstellen, oder? Also Leute, die bewusst eher temporär vor Ort sind für kurze oder mittlere Zeit, oder sind das schon großteils Menschen, die langfristig vor Ort leben in Austin?
Ich würde sagen, das ist der Großteil, sind Menschen, die hier in Austin mittel- bis langfristig leben. Also ich glaube, alle von uns sind offen auch für eine andere Stadt mal. Ich glaube, das ist in der Natur der Sache in den USA generell, dass man auch mal umzieht wieder. Und das ist auch bei mir so, also, oder bei uns so in der Familie, wenn es kann auch einmal sein, dass wir wegziehen von Texas, obwohl das Herz natürlich sehr stark schlägt für Texas. Ich finde es hier super. Aber nein, die meisten sind permanent hier. Viele haben auch Partner oder Partnerinnen, die jetzt nicht Österreicher sind und sehen sich hier
also mittel- bis langfristig. Würdest du dann sagen, das ist schon eher der Fall, dass Leute zu einer österreichischen Community im Ausland dann gehen, wenn sie vorhaben, längerfristig an einem Ort zu bleiben, und eben weniger jene, die mal für 1, 2 oder auch 3 Jahre wo sind aus beruflichen Gründen und dann weiterziehen?
Ich glaube, es gibt beides. Also es gibt ja auch, ich kenne viele Clubs weltweit, ich kenne die, in Dubai gibt es einen sehr aktiven Club oder eine Gruppe, und ich glaube, die meisten dort sind es nicht so langfristig. Ich kannte es in Shanghai, da gab es auch eine Community zum Beispiel, oder in, wie gesagt, an den Unis, da sind die Menschen generell nur ein paar Jahre. Ich glaube, es sind einfach unterschiedliche Needs und man muss da ein unterschiedliches Programm anbieten, aber die Idee funktioniert, glaube ich, für beide. Ich wünschte, wir würden mehr dafür tun, als Land, denn ich glaube, wir profitieren sehr stark davon, wenn es diese österreichische Communities weltweit gibt. Und ich finde es immer wieder schade, es kommen zum Beispiel manchmal Delegationen aus Texas, aus Österreich, aus den Bundesländern und so weiter. Und die Botschaft, die kümmert sich eigentlich nicht wirklich da, einen Kontakt herzustellen mit dieser Communities. Weil ich denke mir, wenn ich als österreichischer Politiker in ein anderes Land fahre, dann wäre es ja eigentlich gut, auch Österreicher dort zu treffen. Und vielleicht auch was zu lernen, was man von den offiziellen Gastgebern nicht hört.
Ja. Du bist ja als Unternehmer und Start-up-Gründer mit, trotz deiner noch durchaus recht jungen Jahre, mit großer Erfahrung schon gesegnet, in unterschiedlichen und eigentlich in den 2 global wahrscheinlich wichtigsten Märkten, USA und China. Wenn du das so vergleichst, also das unternehmerische Leben da und Arbeiten, ja auch jenes in Österreich kennst, wo würdest du sagen, hat Österreich da einerseits seine Pluspunkte und andererseits Needs, um in der heutigen Unternehmenswelt als Standort erfolgreich zu sein?
Ich bin immer wieder begeistert von Österreichern, was in Österreich, außerhalb von Österreich, was da gemacht wird. Also man kann einfach sagen, wir sind wettbewerbsfähig, würde ich sagen, als Menschen. Es gibt natürlich Unterschiede im System. Es gibt in Österreich wirklich sehr viele gute Leute, aber einige davon haben keinen Zugang dazu, zum Beispiel ins Unternehmertum zu steigen. Mir hat mal, das war eines der Dinge, die ich mich gut erinnern kann, als ich in Österreich ein Unternehmen gestartet habe, habe ich mit jemandem gesprochen bei irgendeiner Veranstaltung und da hat jemand gesagt, okay, bezüglich den GmbHs, dass man da 50.000 oder 35.000 Euro Eigenkapital braucht, um so etwas zu starten. Und wir haben darüber diskutiert und ich habe gesagt, okay, ich finde das zu hoch. Es sollte eigentlich möglichst wenig kosten, damit möglichst mehr Unternehmen gestartet werden. Und die Person hat dann gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, also wer nicht 50.000 Euro am Konto hat, der braucht sich ja gar nicht überlegen, ein Unternehmen zu starten. Das ist etwas, das wir nie aus dem Kopf gehen werden und das ich absolut nicht verstehen kann. Weil ich habe jetzt vor kurzem wieder eine LLC hier in Texas gestartet. Das hat 3 Tage gedauert, hat $300 gekostet. Los geht's. Also die Hürde, ein Unternehmen zu starten, muss massiv gesenkt werden, weil du einfach viel mehr gute Leute ein Unternehmen starten können. Ich glaube, wir machen es einfach viel zu vielen Leuten zu schwer. Und die es machen, sind eh super. Ja, und die können auch wettbewerbsfähig sein. Aber ich glaube, wir haben noch viel mehr Potenzial an Menschen, die was machen können. Und wir sollten da keine Hürden aufstellen. Und diese Hürden sind hier in den USA, aber auch in China sehr gering. Und dadurch wird das volle Potenzial der Menschen genutzt. Und es werden nicht Leute, die vielleicht noch kein Geld haben, vom Unternehmertum fängt.
Aber gute Ideen und ja. Also der Einstieg. Andere Formulierung zum selben Thema. Könntest du das, was du jetzt in Texas gemacht hast in den letzten Jahren oder in den USA, genauso in Österreich machen?
Die Wohnungsnot ist etwas, die, glaube ich, alle Städte betrifft, weltweit. Dieses Konzept ist etwas, das überall funktioniert. Es gibt halt in Österreich eine sehr starke Regulierung des Wohnwesens mit den Mieten, wie viele Mieten man verlangen kann und so weiter. Das heißt, hier ist es vielleicht ein bisschen einfacher, aber im Großen und Ganzen war das Ziel immer, einen Brand, ein Konzept zu machen, das weltweit funktioniert. Und das hätten wir auch in Österreich starten können. Wir hatten auch mal Gespräche über Projekte in Österreich. Es hat sich dann nie daraus etwas ergeben. Aber es gibt ja auch so ähnliche Konzepte weltweit. Das ist jetzt, ich mache da nichts, was quasi komplett einzigartig ist, sondern überall in der Welt denken sich die Leute, wie können wir es billiger machen?
Ich meinte jetzt auch eher, hättest du es in derselben Geschwindigkeit machen können, mit derselben Effizienz?
Ich glaube ja, also am Ende des Tages hat sich die Welt sehr verkleinert. Mhm. Es ist wirklich so, dass man ein Riesenunternehmen aus Österreich starten kann, aus den USA, aus China. Es gibt da keine Barrieren mehr. Ich warte auf die großen Unternehmen aus Afrika. Wir sind 9 Milliarden Leute und ich finde es gut, dass die Hürden sinken durchs Internet, durch den Zugang von Informationen. Ich glaube, unser Ziel als Gesellschaft soll sein, wirklich Barrieren abzubauen, dass diejenigen, die gute Ideen haben, die sich reinhauen wollen, die fleißig arbeiten wollen, die Möglichkeit haben, was aufzubauen, dann haben wir alle als Gesellschaft was davon.
Ja, das ist schon, hätte ich jetzt fast gesagt, schon ein gutes Schlusswort, weil das durchaus umfassend ist. Ich wollte dich trotzdem noch 2 Sachen fragen, bevor wir zum Ende kommen. Einmal, was vermisst du am meisten aus oder an Österreich bei dir in Texas?
2 Dinge, ganz klar. Ich gehe sehr gerne Skifahren, Snowboarden, alles Mögliche im Winter. Und hier in Austin muss ich in den Flieger setzen, um nach Colorado oder New Mexico oder Utah zu fliegen. Und in Österreich konnte ich das einfach mit einer kurzen Autofahrt erledigen. Und der zweite Teil ist sicher das Essen. Ich weiß nicht, warum das ist, aber Amerika schafft es einfach nicht, gutes Essen zu machen. Es gibt sehr viele gute Lokale und Restaurants und so weiter und viele gute Dinge, aber der Groß ist einfach nicht gut und das habe ich nie verstanden, weil wenn ich zum Beispiel, ich bin oft in Mexiko, man braucht nur über die Grenze drüber fahren und das gleiche mexikanische Essen, das eigentlich auch in Texas serviert wird, ist dort 10-mal besser. Ich verstehe es nicht. Daran hat sich auch in den letzten 20 Jahren sehr wenig geändert.
Klares Statement. Und vice versa, was würdest du, solltest du wieder dauerhaft in Österreich leben, wahrscheinlich am meisten von Texas oder den USA vermissen?
Das ist interessant. Ich stelle mir derzeit nicht die Frage, ob ich nach Österreich zurückkehre. Wir Wir fühlen uns hier sehr wohl. Es ist schwierig, nach Österreich zurückzukommen. Meine Frau könnte nie Österreicherin werden. Wir haben hier eine Situation, dass Texas boomt. Texas trifft sich das Parlament nur alle 2 Jahre für 6 Monate. Das ist jetzt gerade der Fall. Und es gibt einen Überschuss an Steuereinnahmen, 30 Milliarden Steuereinnahmen. Sie wissen nicht, was sie damit machen sollen. Also ob es wieder zurückgegeben werden sollen, die Steuerzahler. Das heißt, es ist halt sehr schön, in einem Land zu leben, das bergauf geht, wo südlich ein paar Stunden von hier hat SpaceX baut Raketen, um zum Mars zu fliegen. Ein bisschen weiter im Westen gibt es viele Space-Unternehmen, die eben Space-Tourismus anbieten. Jede Schlagzeile jede Woche ist, welche Unternehmen hierher zieht. Also das würde ich sicher vermissen, wenn ich die Zeitung aufschlagen muss und dann irgendwelche parteipolitisches Hickhack lesen muss, statt über Dinge, die einfach unsere Welt und die Zukunft betreffen.
Unternehmerisches Paradies Texas.
Ich glaube schon, ja. Und ich glaube auch sehr unterschätzt im Sinne der Diversität. Houston ist die Stadt mit der größten Diversität in der USA. Ich glaube, da gibt es sehr viele, die gerne hierher kommen und nicht wieder weggehen.
Also erst einmal bleibt's bei den USA. Österreich im Urlaub, hoffentlich auch nochmal im Skiurlaub für dich.
Das natürlich. Ich bin sehr gerne in Österreich und ich kann mir gut vorstellen, wieder auch in Österreich zu leben. Aber derzeit bin ich sehr happy in Texas.
Okay, dann hoffe ich, dass das so bleibt, lieber Martin. Wir sehen uns ja wahrscheinlich bald mal in Österreich, Gott sei Dank. Und bedanke mich jetzt vielmals für deine Präsenz. War ein sehr netter, sehr interessanter Talk. Und bis wir uns wiedersehen, alles Gute.
Alles Gute, danke.
Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die erste Episode von Austrian Voices im Jahr 2023. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann abonnieren Sie doch diesen Podcast gerne auf der Plattform Ihrer Wahl. Dann entgeht Ihnen keine Folge mehr. In einer der nächsten Folgen erwartet Sie unter anderem auch ein österreichischer Weltmeister und weitere spannende Landsleute aus aller Welt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.